Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher, auch guten Morgen an alle, die diesen Gottesdienst irgendwie mitverfolgen. Ich bin beruflich ab und zu mit dem Auto unterwegs, quer durch Deutschland, besuche die Baustellen oder bin auf jeden Fall im Auto unterwegs, und so kommt es, dass ich dann über die Autobahn fahre, und es gibt Momente, in denen ich feststelle, Mensch, das ist echt schön. Also das Landschaftsbild, es gibt wirklich sehr schöne Autobahnen in Deutschland, beziehungsweise die Autobahn ist nicht so schön, aber die Landschaft, wo die Autobahn durchführt, ist oft total schön, und man kann das wirklich genießen, diesen kurzen Moment, wenn man da langfährt und einfach diese unfassbar schöne Natur bestaunen darf. Es gibt auch Autobahnen in Deutschland, die sind total interessant gebaut worden. Also da wurde unfassbar viel Architektur, Bauingenieurswissen reingesteckt, da wurden Autobahnen durch Landesteile gezogen, da sind unfassbar viele aufwendige Brücken, Tunnel, das kommt direkt hintereinander, die A9 beispielsweise. Und wenn man da so ein Auge dafür hat, dann ist man auch echt begeistert davon, was sich Menschen überlegt haben, dafür eine Autobahn hinzusetzen, wie viel Zeit und Arbeit da investiert wurde, um da diese Straße einfach einzubauen. Aber wisst ihr, es gibt eine Autobahn und eigentlich eine ganz besondere Stelle auf dieser Autobahn, da fahre ich immer wieder ganz gerne dran vorbei, und ich freue mich auch immer wieder auf diesen Moment, wenn ich da dran vorbeifahre. Das ist die A7. Die A7 sind vermutlich die meisten von euch schon irgendwie mal gefahren, wenn man in den Urlaub fährt. Das ist die Autobahn, vermutlich die meisten dann ab Kassel in Richtung Süden. Das ist dieser Teilabschnitt, den die meisten schon mal gefahren sind. Und wenn man die A7 nicht nach unten fährt, sondern von Fulda nach Kassel fährt, dann kommt man irgendwann auf Höhe der Ausfahrt Malzfeld an einer Stelle vorbei. Und da habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Kennt jemand diese Stelle? Schon öfter vorbeigefahren vermutlich. Also jeder, der einmal schon von unten nach oben gefahren ist, der kennt diese Stelle. Ich freue mich nicht so sehr wegen dem Schild ganz oben, muss ich ehrlich sagen, wegen dem Restaurant, was da kommt, sondern ich freue mich immer wieder, wenn ich dieses Foto sehe, beziehungsweise dieses Plakat sehe. Dieses Foto hat meine Frau gemacht bei der Fahrt. Ich war am Fahren, beide Hände am Steuer natürlich, aber das erklärt so ein bisschen, warum die Qualität nicht ganz so gut ist, weil wir sind einfach nur vorbeigefahren. Es war nicht ganz so langsam. Auf jeden Fall, wenn ich an diesem Schild vorbeifahre, für die, die es nicht sehen können, da steht, ich halte dich, Gott. Das ist eins von 12 Plakaten, die deutschlandweit aufgestellt sind. Ich habe mich dann irgendwann mal informiert, weil ich wissen wollte, wer steckt eigentlich hinter diesem Plakat. Es gibt dieses Plakat, gibt es 12 Mal an verschiedenen Stellen in Deutschland. Und immer wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre, dann gehen mir 2 Dinge so durch den Kopf. Zum einen bin ich immer glücklich, ich freue mich, dieses Plakat zu sehen. Ich freue mich, diese Botschaft darauf zu lesen. Diese Botschaft beruhigt mich oft, wenn ich daran vorbeifahre, in meinen Gedanken, in meinen Sorgen. Es reißt mich aber auch aus meinen Gedanken heraus, weil meistens mache ich mir dann ja Gedanken über die Arbeit oder irgendwas, und das reißt einen so raus, das entschleunigt einen auf eine positive Art und Weise. Das Zweite, was mir dann immer wieder durch den Kopf ist, dass ich denke, dass mir diese Botschaft vermutlich viel, viel mehr bedeutet und dass ich mit dieser Botschaft, die ich dort lese, vermutlich viel, viel mehr verbinde als die meisten Menschen um mich herum, die an diesem Tag auf dieser Autobahn entlangfahren. Ich weiß nicht, wie viele tausend Autos täglich dran vorbeifahren, wie viele tausende Leute dieses Schild oder dieses Plakat sehen, aber ich vermute, dass für die meisten dieser Leute diese Botschaft keine tiefere Bedeutung hat und sie auch nicht mehr damit anfangen können. Wisst ihr, unser Predigttext von heute, das Bild kann jetzt ausgeblendet werden, hat mich in gewisser Weise an diese Stelle auf der A7 erinnert. Es ist eine Textstelle oder eine Passage, eine Begebenheit aus der Bibel, die vermutlich 95% von euch kennen, vielleicht sogar mehr, vielleicht kennen sogar alle. Es ist eine Stelle, die vermutlich auch die Kinder, wenn sie so 1-2 Jahre die Kinderstunde besucht haben, auch kennen. Und trotzdem ist es so, wenn ich diese Stelle lese, dann freue ich mich immer wieder, wenn ich in dieser stillen Zeit einfach darüber hinweglese oder zu dieser Stelle komme, wo ich es einfach lese. Es ist meine persönliche Lieblingsgeschichte aus der Bibel, und deswegen freue ich mich auch heute so mit euch gemeinsam diese Geschichte anzuschauen. Es ist eine unfassbar schöne Geschichte, in der es um Freundschaft geht. Es geht um Hingabe, es geht um Gnade, Aber wenn wir diesen Text genauer anschauen, und als ich das gemacht habe, dann stellt man auch fest, oder habe ich festgestellt, dass es in diesem Text auch um Seelsorge geht. Ganz, ganz viele Aspekte der Seelsorge werden dort deutlich. Und wenn wir diesen ganzen Text irgendwie überschreiben wollen, dann geht es in diesem Text, in dieser Begegnung um echte Heilung. Und aus diesem Grund lautet auch der Titel der Botschaft heute: Eine Begegnung mit Jesus Christus führt zu echter Heilung. Und damit wir diesen Text vielleicht ein bisschen besser verstehen und auch die Brisanz der Situation ein bisschen besser aufgreifen können, möchte ich dich persönlich jetzt bitten, dir Folgendes vorzustellen. Ich werde dir diese Situation jetzt schildern, in der wir uns befinden, und ich möchte einfach dich bitten, dass du das so auf dich wirken lässt, damit wir gleich verstehen, warum das da so spannend ist, was dort passiert. Stell dir einmal vor, du hast eine ganz bekannte Persönlichkeit zu dir nach Hause eingeladen. Dieser Mann, also es ist ein Mann, den du eingeladen hast, dieser Mann, der ist unfassbar vielseitig. Man kann ihn eigentlich gar nicht so richtig eingrenzen. Es ist zum einen ein Theologe, und zwar ein so guter Theologe, dass wenn er lehrt oder wenn predigt, tausende Menschen stundenlang zuhören können. Die vergessen alles um sich herum. Wenn dieser Mann spricht, dann hören sie ihm einfach nur zu. Er ist aber auch gleichzeitig ein Arzt. Ein Arzt, der Sachen bzw. Heilungen vollbringt, die vor ihm und außer ihm noch niemand vollbracht hat. Und das ist so krass, was er macht, dass alle Leute mit ihren Krankheiten, mit ihren Problemen zu ihm kommen und versuchen, zu ihm zu kommen, damit er sie heilt. Und du hast es geschafft, diesen Mann zu dir persönlich, zu dir nach Hause einzuladen. Das ist eigentlich ein Jackpot. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Vermutlich hoffst du, dass du einfach Zeit mit ihm verbringen kannst, dass du ihm alle Fragen des Lebens fragen kannst, theologische Fragen. Vielleicht hast du auch irgendwelche körperlichen Probleme, wo du hoffst, er kann dich heilen. Auf jeden Fall kommt er zu dir nach Hause. Das Problem ist, es haben sich noch andere Gäste angemeldet. Und zwar sind da zum Beispiel andere Theologen, die auch gesagt haben, dass sie kommen werden. Wir nennen sie jetzt mal Pharisäer und Gesetzlehrer. Und wisst ihr, wenn diese Männer sich angekündigt haben zu einem Hausbesuch, dann ist man eigentlich in der Regel recht aufgeregt. Ja, so eine Grundaufregung ist dann immer da. Ist bei uns alles in Ordnung? Müssen wir noch irgendwas aufräumen, was hier nicht sein darf? Kinder, packt bitte die Sachen weg, die hier nicht sein dürfen. Frau, informier dich noch mal ganz genau, was wir heute servieren dürfen und was nicht. Diese Aufregung, die steigt in dir. So, und jetzt kommt dieser Tag, der Mann kommt, dieser Prediger, es kommen auch die anderen Theologen, aber als ob das noch nicht genug ist, Gefühl, kommt das halbe Dorf oder das ganze Dorf auch mit, und die kommen auch alle mit in dein Haus. Und das Nachbardorf gefühlt auch. Also vor deinem Haus ist alles voll. Die Leute gucken in die Fenster rein. Die Tür, der Flur ist komplett voll. Es steht alles voller Leute um dein Haus, ist alles voll. Du bist froh, dass du noch irgendwie geschafft hast, im Wohnzimmer zu bleiben als Gastgeber, damit du ihm auch zuhören kannst. Und jetzt fängt er an zu predigen, und langsam merkst du, wie die ganze Anspannung, die ganze Aufregung, die senkt sich. Es wird alles ruhig. Dieser Mann predigt und es scheint alles gut zu werden. Und auch irgendwann merkst du, draußen vor der Tür ist irgendwie Unruhe. Es ist irgendwie unruhig und du weißt nicht, was es ist. Du erklärst dir das so, dass vermutlich die Leute von draußen rein wollen, aber die Leute in der Tür lassen diese Leute ja nicht rein, weil es keinen Platz mehr gibt. Und diese Unruhe nimmt nicht ab und die wird immer größer. Und du merkst, wie die Leute im Eingang scheinbar nur noch auf das gucken, was draußen passiert, aber nicht mehr auf die Predigt hören. Diese Unruhe, von deinem Gefühl her, wandert sie auf einmal auf dein Dach. Es wird irgendwie laut. Und dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Auf einmal beginnt der Putz an deiner Decke zu bröckeln. Ein Stück von der Deckenverkleidung fällt auf den Boden. Du fragst dich, was ist hier los? Eigentlich habe ich ein massives Haus. Ich habe es vernünftig gebaut. Und ausgerechnet jetzt, wo dieser Mann da ist, wo die Theologen da sind, wo mein Haus voller Gäste ist ausgerechnet jetzt fängt mein Dach an hier zu bröckeln. Und das geht weiter. Die Leute, die dort im Raum sitzen, der Raum ist ja voll, die gehen alle zur Seite, die schaffen es noch irgendwie zur Seite zu gehen. Es rieselt vom Dach, der Prediger hört auf zu predigen, total unangenehm für dich. Und alle gucken nur noch aufs Dach. Und dann merkst du, das passiert nicht einfach so, sondern das Dach wird gerade aufgerissen von oben. Dein Dach wird aufgerissen. Und du stehst da und plötzlich gucken dich vier Männer an. Du siehst, wie deine Nachbarn und Freunde versuchen, diese Männer davon abzuhalten, wie sie dein Dach da aufreißen, aber sie haben keine Chance. Diese Männer sind so zielgerichtet, sie reißen dein Dach auf, und als ob das noch nicht genug ist, als das Dach richtig aufgerissen ist, lassen sie einen Mann runter. Wisst ihr, und das ist vermutlich der Moment, wo du dir vorstellst und denkst, okay, ich habe mir ja gewünscht, dass dieser Prediger mir neue Horizonte öffnet. Aber dass mein Dach auch gleich geöffnet wird, das habe ich mir nicht vorgestellt und das war eigentlich auch nicht mein Wunsch. Wisst ihr, und ich hoffe, dass wir uns jetzt ein bisschen vorstellen können, in was für einer Situation diese Leute dort im Haus waren. Das ist die Situation, in der Jesus, es geht nämlich um Jesus, ihr habt die Geschichte erkannt, ist, in der diese Situation sich, abspielt. Und jetzt möchte ich mit uns gemeinsam den Text lesen. Den Text lese ich aus Markus, Kapitel 2, ab Vers 1. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn, also den Gelähmten, nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geiste, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Das ist der Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen. Ihr stellt fest, einige der Sachen, die ich gerade so erzählerisch erzählt habe, finden wir nicht im Text. Aber mir hat es geholfen, mir die Situation ein bisschen besser vorzustellen. Die Predigt, die ich heute predigen möchte, die hat keine Anzahl an Punkte. Also es sind jetzt nicht drei Punkte, die wir behandeln wollen, oder zwei Punkte. Vielmehr wollen wir uns heute die einzelnen Parteien anschauen, die hier erwähnt werden. Und wir wollen uns anschauen, wie Jesus diesen einzelnen Menschen begegnet. Und wenn ihr einmal in den Text schaut, dann können wir hier die beteiligten Menschen, beteiligten Personen in fünf Gruppen aufteilen. Die Menschen haben jeweils eine ganz unterschiedliche Beziehung zu Jesus, aber trotzdem begegnet Jesus jeder Gruppe. Die erste Gruppe, von der wir hier lesen und die ich hier erwähnen möchte, ist die Gruppe der Pharisäer und der Gesetzlehrer. Diese Männer sind vermutlich aus dem ganzen Land angereist, um diesen Jesus zu hören. Wisst ihr, wir müssen dazu wissen, dass Jesus zu dieser Zeit noch nicht ganz so bekannt war. Sein öffentlicher Dienst ist noch nicht so lang, also er hat den öffentlichen Dienst noch nicht so lang angetreten. Und vermutlich ist das auch die erste Situation, wo er ziemlich direkt mit den Pharisäern in Kontakt kommt. Und das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum diese Geschichte in allen drei synoptischen Evangelien erwähnt wird. Das ist ganz oft so, dass wir gewisse Begegnungen nur bei Markus und Lukas finden. Diese Begegnung finden wir auch bei Matthäus. Matthäus beschränkt sich aber allerdings darauf, dass er mehr oder weniger auf den zweiten Teil eingeht. Er erwähnt nicht, dass das Dach abgedeckt wird. Das sind für ihn die Informationen, die nicht so wichtig sind. Entscheidender ist für Matthäus das, was zwischen den Pharisäern und Jesus passiert. Auf jeden Fall sind diese Männer gekommen und vermutlich waren sie so kritische Beobachter. Sie haben ganz genau geschaut: Was macht dieser Jesus? Was sagt dieser Jesus? Ist das ein Mann, der wirklich von Gott gesandt ist? Ist die Lehre, die er verbreitet, wirklich eine richtige Lehre? Müssen wir aufpassen? Müssen wir vielleicht sogar das Volk warnen vor ihm? Ist das ein Irrlehrer? Ist das ein Hochstapler? All diese Fragen mussten sie dort oder wollten sie dort ein Stück weit beurteilen. Ist das ein Mann, den wir vielleicht sogar verschwinden lassen müssen? Das haben sie selber nicht gemacht, aber die Pharisäer wussten, wie man Menschen letztendlich aus dem Weg räumt. Die zweite Gruppe, das sind die nicht weiter erwähnten Zuhörer. Wir haben gelesen, dass da unfassbar viele Menschen waren, um das Haus herum, auch in dem Haus drin. Diese Menschen waren vermutlich einfach nur neugierig, was Jesus als nächstes macht. Sie hatten mitbekommen, dass Jesus Wundertaten vollbrachte, kurz davor auch einige Sachen gemacht hat. Er hatte Geister ausgetrieben, lesen wir in einigen Evangelien, er hatte Menschen geheilt. Und für sie war vermutlich diese Wunder, die Jesus dort tat, eine ganz nette Abwechslung zum sonst so tristen Alltag. Die dritte Gruppe, das sind die Hausbewohner, der Hausherr und auch die Jünger Jesu. Wir sehen hier, dass Jesus in ein Haus eingeladen wurde, zumindest scheint es so. Und vermutlich war der Hausherr also jemand, der Jesus gegenüber sehr wohlwollend gesinnt war. Also er schien Sympathien für Jesus zu haben. Er war auch damit einverstanden, dass ganz viele andere Leute in sein Haus kamen und somit auch die Botschaft von Jesus, die Lehre von Jesus hörten. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er an sich sehr wohlwollend gegenüber Jesus war. Die vierte Gruppe, das sind die Freunde des Gelähmten. Die Freunde des Gelähmten, die haben eigentlich kein Interesse an einem Treffen mit den Pharisäern und den Gesetzeslehrern. Sie haben absolut kein Interesse an irgendwelchen theologischen Streitgesprächen. Das ist ihnen vollkommen egal. Die Freunde, denen geht es eigentlich nur um den Gelähmten, um ihren Freund. Das ist alles, was die Freunde in dieser Geschichte interessiert. Die Freunde scheinen aber Jesus zu kennen. Zumindest wissen sie ganz genau, wenn einer unseren Freund heilen kann, wenn das einer kann, dann ist das Jesus. Und so scheuen sie keine Mühe, sie scheuen keine Zeit und keinen Einsatz, um ihren Freund zu Jesus zu bringen und somit an ihr Ziel zu kommen. Und ich habe das gerade mal so aus der Perspektive eines möglichen Hausherrn vorgestellt. Wir haben die Geschichte nochmal gelesen. Dieser Weg, ihren Freund, den Gelähmten, vor Jesus hatte, das war kein leichter Weg für sie. Der war ziemlich beschwerlich. Erstmal so einen Mann durch eine Menschenmenge schleppen. Ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, durch eine richtige Menschenmenge durchzugehen, die einfach nur stehen, die sich nicht bewegen. Das ist schon alleine schwer, weil man sich durchkämpfen muss. Und jetzt stellt euch mal vor, die mussten mit einem Mann auf Vertrage da durch. Und von den Leuten hatte keiner Interesse, zur Seite zu gehen. Sie wollten ja selber alle hören, was Jesus sagt. Dann mussten sie mit diesem Mann aufs Dach. Gut, früher hatte man Flachdächer mit einer Außentreppe meistens dran, aber trotzdem musste man da erstmal hochkommen. Und dann musste man das Dach noch abdecken. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das auch nicht ganz so problemlos ablief. Ja, dass nicht die Leute, die drumherum standen, nicht gefragt haben, ja, was habt ihr hier vor? Ja, wir wollen das Dach abdecken. Ja gut, okay, wenn ihr das Dach abdecken wollt, dann gehen wir zur Seite, haben wir Verständnis für. Mit Sicherheit nicht. Die haben sich bestimmt auch vielen Sachen ausgesetzt gesehen. Seid ihr denn bescheuert? Wisst ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ihr reißt hier ein Dach auf, was euch gar nicht gehört. Was passiert, wenn da irgendwas runterfällt? Da unten sind Leute drin. Habt ihr eine Haftpflicht, die das abdeckt? Gut, das wurde damals mit Sicherheit nicht gefragt, aber wer repariert das wieder? Was ist, wenn es regnet? Was passiert dann? Aber wisst ihr, all das war diesen Menschen egal, diesen Freunden. Wisst ihr, was wir hier von den Freunden lernen können? Die Freunde zeigen uns hier, was echte Diakonie und was echte Seelsorge ist. Sie zeigen uns, dass der echte Dienst an Menschen immer Hand in Hand mit echter Seelsorge geht. Eberhard Platte drückte das mal in einem Buch folgendermaßen aus. Echte Diakonie ist mehr als Sozialarbeit. Denn Diakonie bedeutet, Menschen nicht nur in ihrer körperlichen, sozialen oder psychischen Not zu helfen, sondern sie zu Jesus zu bringen, damit ihnen seelsorgerisch geholfen und ihr Herz geheilt werden kann. Und wisst ihr, genau das ist das, was die Freunde hier tun. An dieser Begegnung wird übrigens auch deutlich, dass Seelsorge viel mehr ist als nur ein Gespräch unter vier Augen. Wisst ihr, wir meinen manchmal, dass Seelsorge, wenn man Seelsorge braucht, dann geht man zu einem Seelsorger, zu einem Pastor, man spricht unter vier Augen und das ist Seelsorge. Ja, das ist auch Seelsorge, aber nicht nur. Seelsorge ist viel vielfältiger und passiert oft in ganz vielen Lebensbereichen unseres Lebens. Immer da, wenn wir in die Gegenwart Gottes gebracht werden, fängt Gott an, sich um unsere Seele zu sorgen und unsere Seele zu heilen. Da passiert Seelsorge. Die fünfte Gruppe ist der Gelähmte selbst. Wisst ihr, der Gelähmte tritt in dieser Geschichte gar nicht so stark in Erscheinung. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Der Gelähmte sagt absolut nichts. Der Gelähmte bittet auch um nichts. Der Gelähmte wird einfach nur getragen, wird in den Mittelpunkt gestellt und muss das Ganze über sich ergehen lassen. Aber scheinbar hat der Gelähmte so viel Vertrauen in seine Freunde und auch in diesen Jesus, dass er das Ganze über sich ergehen lässt. Denn als ich mich so versucht habe, in die Situation hineinzuversetzen, dachte ich, das kann auch ganz schön unangenehm sein. So vor allen Menschen dort runtergelassen zu werden, mit seinen Problemen, mit seinen Krankheiten. Vor allen Menschen, alle sind gesund. Eigentlich störst du nur. Und der Gelähmte lässt das über sich ergehen. Was macht Jesus in dieser turbulenten Situation? Ja, wie reagiert Jesus jetzt? Die Pharisäer sind ja gekommen, um ihn zu prüfen. Also was macht Jesus jetzt? Das ist doch die spannende Frage. Und zunächst scheint es so, wenn wir den Text lesen, dass Jesus sich das alles ruhig anschaut. Dass Jesus komplett auf die Situation schaut, das Dach wird abgedeckt, Jesus greift nicht ein, der Mann wird runtergelassen. Und dann wirkt es so, als wenn sich Jesus nur um diesen kranken Mann kümmert. Aber wenn wir den Text anschauen, dann kümmert sich Jesus eigentlich um alle Menschen in diesem Raum. Das erste sehr Interessante ist, was wir hier lesen, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der Freunde, es geht um ihren Glauben. Wusstet ihr, dass man Glauben sehen kann? Vielleicht fragst du dich, okay, wie soll man den Glauben sehen? Weil Glauben ist doch eigentlich etwas, was in meinem Kopf passiert, was in meinem Herzen vielleicht ist. Nein, Glauben kann man sehen, das sehen wir hier. Jesus sah ihren Glauben. Und auch die anderen Leute in dem Raum sahen den Glauben der Freunde. Sie konnten das vielleicht nicht so definieren als Glaube. Echter Glaube wird immer an unserem Handeln sichtbar. Alles das, was hier die Freunde für diesen Kranken eingesetzt haben, die Zeit, die Kraft, die Mühe, die Kosten für die Reparatur des Daches, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Dach auch wieder reparieren mussten, alles das zeigt ihren Glauben und ihr Vertrauen in den Herrn Jesus Christus. Und auch der Gelähmte, der sich mit seinem Problem vor allen Menschen zu Jesus bringen lässt, auch er zeigt seinen Glauben, indem er das alles mitmacht und über sich ergehen lässt. Und an dieser Stelle möchte ich dir bereits zwei Dinge ziemlich ans Herz legen. Zum einen, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich in ihrem Umfeld, in der Umgebung sehr für Menschen einsetzen. Und du tust vielleicht viele kleine Dinge, viele Dienste und du hast das Gefühl und denkst es vielleicht auch manchmal, Mensch, diese ganze Mühe, diese Zeit, all das, was ich investiere, das ist doch umsonst. Irgendwie ist der Nutzen nicht erkennbar. Wisst ihr, da möchte ich dir hier tröstend sagen, Jesus Christus sieht deinen Glauben. Er sieht das, auch wenn es alle um dich herum nicht sehen. Er sieht das, was du tust und er beurteilt deinen Glauben. Er sieht das, was im Verborgenen getan wird. Vor ihm ist nichts verborgen. Aber vielleicht gehörst du auch zu einer anderen Gruppe von Menschen und eigentlich bist du ein Gelähmter. Du hast ein Problem, von dem du vielleicht sogar selber weißt, dass du es hast. Du weißt, dass du mit diesem Problem zu Jesus Christus gebracht werden musst oder zu ihm musst. Und vielleicht hast du sogar Menschen und Freunde in deinem Umfeld, die bereit sind, diesen Weg mit dir zu gehen und auch dich zu Jesus zu tragen. Und das Problem ist, du willst nicht auf dieser Liege liegen. Du willst nicht, dass die Menschen dich auf dieser Liege sehen. Du willst mit deinem Problem nicht im Mittelpunkt stehen. Und wisst ihr, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch heute hier einige Menschen gibt, die ihre Probleme lieber ins Grab nehmen, anstatt sie zu Jesus zu bringen. Und wisst ihr, es ist egal, was das für ein Grund ist, ob es Scham ist, dass es einem unangenehm ist, dass man sich schämt, oder ob es der Stolz ist, der uns daran hindert, uns auf dieser Liege zu Jesus zu bringen. Im Endeffekt sagt beides das Gleiche aus, nämlich, dass ich nicht daran glaube, dass Jesus Christus mich von meinem Problem befreien kann. So hart es ist. Zurück zum Text stellen wir fest, dass Jesus nicht nur den Glauben der Freunde sieht, sondern er sieht auch so die Zweifel und die Skepsis der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum er nicht als erstes sagt zu dem Gelähmten, steh auf, geh umher, du bist geheilt, sondern er sagt etwas anderes. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Liebe Gemeinde, wisst ihr, das ist echte Hilfe. Das ist hier echte Heilung, die hier stattfindet. Das ist so gesehen geistliche erste Hilfe. Wisst ihr, wenn wir an erste Hilfe denken, dann denken wir oft daran, dass dort irgendwo ein Unfall ist und dann kommt jemand, im Optimalfall direkt ein Arzt, der weiß, was er tun muss und der kommt und er führt in der Regel, wenn es ein schlimmer Unfall ist, lebenserhaltende Maßnahmen durch. Für die geht es meistens nur darum, diesen Menschen, der dort einen Unfall hat, irgendwie ins Krankenhaus zu bekommen, damit er weiter behandelt werden kann. Aber wisst ihr, diese lebenserhaltenden Maßnahmen sind schon meistens der erste Schritt zur Heilung. Denn wenn das dort nicht eingeleitet wird, dann kann die Heilung im Krankenhaus oder wo auch immer nicht fortgeführt werden, der Prozess. Bei Jesus sehen wir hier aber, dass für ihn die Gesundheit des Menschen eben nicht im Vordergrund steht, sondern ihm geht es in erster Linie um die Seele, es geht ihm um das Herz, es geht ihm um das Heil des Menschen. Hauptsache gesund. Ich glaube, für die meisten von uns ist dieser Begriff oder dieser Ausspruch geläufig. Meine Frau und ich, wir erwarten ja gerade Nachwuchs und man wird oft gefragt, ja, wisst ihr schon, ob es Junge wird oder Mädchen wird? Und wir wissen es nicht, noch nicht. Und dann sagt man auch, nee, man weiß es nicht, wir wissen es nicht. Und dann kommt oft der Spruch, naja, ist ja auch egal, Hauptsache die Kinder sind gesund. Und wisst ihr, ich habe das auch schon oft gesagt und es ist ja auch wirklich ein ernst gemeinter, ein guter Wunsch, den man dort jemanden wünscht. Das ist ja nicht einfach so gesagt, man meint das ja wirklich von Herzen, man wünscht den anderen das. Und als ich diesen Text hier gelesen habe und mir diese Gedanken zu dieser Predigt gemacht habe, hat mich das herausgefordert, diese Aussage. Natürlich beten wir mit meiner Frau für gesunde Kinder. Das ist klar, ich denke, das tut jeder, der auf dem Weg ist, Eltern zu werden. Und wir sind auch jedem dankbar, der mit uns mitbetet. Und wir wünschen uns auch gesunde Kinder. Wisst ihr, aber die Hauptsache ist, dass meine Kinder eines Tages den Herrn Jesus Christus kennenlernen. Das ist die Hauptsache, nicht, dass sie gesund sind. Denn Jesus kann sie von der Krankheit der Sünde befreien. Und mit dieser Krankheit kommen sie auf die Welt, auch wenn sie augenscheinlich gesund sind. Und von dieser Krankheit kann sie nur Jesus Christus befreien und deswegen ist das die Hauptsache. Ich habe persönlich festgestellt bei mir, dass mir das soziale Elend oder so die körperlichen Probleme, die körperlichen Nöte von Menschen oft näher gehen als die Tatsache, dass diese Menschen ohne Vergebung der Schuld für ewig verloren gehen. Das ist sehr hart, aber vielleicht überprüft ihr euch mal bei euch. Ich habe es bei mir leider festgestellt, dass es oft so ist, dass mich die Not der Menschen oft mehr berührt als die Tatsache, dass sie ohne Schuldvergebung in die Hölle gehen. Und ich habe das schon mal erwähnt, vor ein paar Wochen auf der Bibelgebetsstunde, ich hatte eine Begegnung bei mir im Büro, ganz plötzlich, unerwartet, da kam ein Kollege rein, ich habe ihm eine Frage gestellt und ich wusste gar nicht, was ich damit eigentlich frage, es war mir eine Floskel, und so berichtete er mir, wie es ihm geht. Und dass er eine schwierige Zeit durchgemacht hatte mit vielen Diagnosen. Die Ärzte wussten nicht, was er hat. Sie wussten nur, dass er irgendwas Ernstes hat. Und so war er monatelang hin und her gerissen und war total fertig. Und jetzt hatte man eine Diagnose und es schien so, als ob man oder scheint, als ob man ihn behandeln kann. Und er ging dann irgendwann raus. Ich habe in dem Gespräch nichts gesagt, aber dieses Gespräch hat mich so verfolgt und ich habe darüber nachgedacht. Und eine Frage, die mir immer wieder in den Sinn kam, die ich mir immer wieder selber gestellt habe, war, Thomas, wenn es jetzt mit diesem Kollegen schlecht ausgeht und wenn alles sich schlecht entwickelt und du irgendwann mitkriegst, okay, bei dem sieht es so aus, dass er sich eigentlich, es gibt keine Hoffnung mehr menschlich gesehen für ihn. Hast du dann den Mut hinzugehen und zu sagen, du hast ein ganz, ganz anderes Problem. Deine Krankheit ist nicht dein Problem. Deine Sünde ist dein Problem. Habe ich dann den Mut? Es hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich festgestellt habe, dass mich diese Tatsache oft ein bisschen weniger berührt, als die Tatsache von Leid und Krankheit. Da darfst du dich gerne auch prüfen. Wir sehen hier bei Jesus, dass es ihm in erster Linie um das Heil des Menschen geht. Eberhard Platte beschreibt das folgendermaßen: Wir haben die zweite Hilfe zur ersten gemacht und zögern den Menschen, die wirkliche erste Hilfe zu geben. Und das finde ich sehr treffend ausgedrückt. Zurück zu unserer Situation im Text. Was Jesus hier gesagt hat, das hat er in dem Raum eingeschlagen wie eine Bombe. Das können wir uns vielleicht nicht, das können wir nicht so nachvollziehen, weil wir diese Textstelle kennen. Aber wisst ihr, das war wirklich Sprengstoff für die Theologen. Da sagt jemand: Deine Sünden sind dir vergeben. Wie kann dieser Mann so etwas sagen? Das haben sich die Theologen gefragt. Die haben sich vermutlich angeguckt, entsetzt. Wie kann dieser Mann ihm die Sünden vergeben? Der darf sowas nicht sagen. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott darf Sünden vergeben. Und diese Leute hatten zu 100% recht. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Das Problem der Pharisäer ist aber, dass sie ein falsches Gottesbild haben. Sie haben nicht verstanden, wer da vor ihnen steht. Ja, sie warteten auf den Messias, aber sie haben nicht festgestellt oder sie haben es nicht erkannt, dass Jesus der Messias ist. Und auch das ist Seelsorge. Wisst ihr, die Menschen in eine richtige Beziehung zu Gott zu bringen und sie von falschen Gottesbildern zu lösen. Und das ist manchmal hart, wenn das passiert. Das ist nicht immer liebevoll und mit Streicheleinheiten. Manchmal ist das auch ziemlich, geht das auch manchmal ziemlich in Konfrontation, kommen da auf einen zu. Aber man stellt fest, dass das Gottesbild falsch ist und das muss geändert werden. Und Jesus macht das hier auf eine sehr provokante, aber auf eine sehr direkte Art und Weise. Jesus weiß, was hier in den Pharisäern vorgeht. Er weiß, was sie denken, er kennt ihre Gedanken. Und also fragt er sie: Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Ich weiß nicht, wie du antworten würdest, wenn ich dir diese Frage stelle: Was ist denn leichter zu sagen? Ein Religionslehrer hat diese Geschichte mal mit seiner Klasse durchgelesen und hat der Klasse dann genau diese Frage gestellt. Und also berieten sich die Schüler: Okay, was ist leichter zu sagen? Und sie besprachen das und irgendwann meldete sich einer und sagte: Okay, es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, denn das kann man ja nicht sehen oder kontrollieren. Wenn ich aber sage, steh auf und geh, also wenn ich sage, wenn eine Heilung kann ja überprüft werden. Deswegen ist es eigentlich viel leichter zu sagen, steh auf, also deine Sünden sind dir vergeben. Der Lehrer sagte: Ja, das ist richtig. Aber jetzt die nächste Frage: Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder jemanden zu heilen? Die Schüler konnten darauf nicht antworten, vielleicht weil sie es nicht ganz verstanden haben, worauf der Lehrer hinaus wollte. Wisst ihr, damit Jesus Christus diesem Gelähmten seine Sünden vergeben konnte, musste er die Sünden dieses Mannes auf sich nehmen. Er musste für die Sünden dieses Mannes büßen. Er musste den Preis dafür bezahlen. Und das tat er später am Kreuz auf Golgatha. Damit Jesus diesen Satz sagen konnte, bedeutete das nichts anderes, als dass er für seine Sünden sterben musste. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum es eben nicht leichter ist zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist auch der Grund, warum Gott uns nie zurückweisen wird, wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen. Wisst ihr, bei körperlichen Problemen kann es durchaus sein, dass wir mit diesen körperlichen Problemen bis ans Lebensende leben müssen, dass wir diese körperlichen Probleme bis ans Lebensende tragen müssen. Wir wären nicht die Ersten, denen das passiert. Wir sehen das bei Paulus auch. Er hatte auch ein Problem und das wurde ihm nicht genommen, obwohl er darum gebeten hat, dass ihm diese körperlichen Probleme genommen werden. Er hat sie bis zum Ende mit sich herumgetragen. Aber wenn es um Sünde geht und wenn wir mit Sünde zu unserem Herrn kommen, dann werden wir nie weggeschickt werden, mit dieser Sünde beladen. Er wird sie uns immer nehmen. Dafür hat er sein Leben gegeben und dafür garantiert er mit seinem Leben. Nur das wussten die Pharisäer hier noch nicht, der Gelähmte wusste es auch nicht. Und Jesus Christus stellt hier diese ziemlich provozierende Frage und stellt so mit allen Zuhörern in dem Raum diese Frage, und die stellt er auch eigentlich uns heute: Bin ich Gott und kann ich Schuld vergeben, kann ich Sünden vergeben oder bin ich ein Gotteslästerer? Das ist die Frage, die hier in dem Raum stand. Und jeder dieser Leute musste letztendlich diese Frage beantworten. Das, was er gerade gesagt hat: Ist er Gott oder ist er ein Gotteslästerer? Und Jesus geht hier weiter, weil er die Problematik ja erkennt und er sagt: Okay, um euch zu beweisen, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, werde ich jetzt etwas tun, was in euren Augen viel, viel schwerer ist und was ihr nicht könnt. Ich werde diesen Mann heilen. Sünden vergeben, zu sagen, ich vergib dir deine Sünden, das kann theoretisch jeder von uns sagen. Das ist ein Satz, den man sagt. Aber zu jemandem, der gelähmt ist, zu sagen, steh auf und geh, und er steht dann auf und geht, das ist schon etwas anderes. Und Jesus sagt hier, okay, ich beweise euch, dass ich die Vollmacht habe, indem ich zu diesem Mann sage, steh auf und geh, und er wird gehen. Und damit könnt ihr sehen, dass ich auch die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Dass das, was ich sage, die Wahrheit ist und wirklich stimmt. Und wir sehen hier also, dass die körperliche Heilung in dieser Geschichte eigentlich nur eine Nebensache ist. Sie ist der Beweis dafür, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Ich weiß nicht, was dir heute besonders wichtig geworden ist durch diesen Text, durch diese Predigt. Ich weiß nicht, wo Gott dir in diesem Text begegnet ist, welche Personengruppe dir vielleicht wichtig geworden ist, welcher Gedanke. Für mich persönlich gab es oder gibt es in dieser Geschichte immer wieder zwei Punkte, die mich persönlich sehr ansprechen. Das eine ist die Hingabe der Freunde. Das spricht mich jedes Mal total an. Ich habe mich gefragt, bin ich auch so ein Freund? Bin ich bereit, die Menschen in meinem Umfeld mit ihren Nöten, mit ihren Problemen auch zu Jesus zu tragen? Wisst ihr, dafür muss ich als erstes wissen, wo Jesus ist. Das ist das Entscheidende. Die Freunde, die wussten ganz genau, wo Jesus ist, an welcher Stelle, und sie rissen das Dach genau da auf, wo Jesus war, und ließen den Freund hinunter. Die Freunde konnten dem Gelähmten nicht die Sünden vergeben. Die Freunde konnten den Gelähmten auch nicht heilen. Das konnten sie nicht. Aber was sie konnten, war den Gelähmten durch die Menschenmasse hindurchzutragen, sich dort durchzuquälen, ihn aufs Dach zu schleppen, das Dach abreißen und ihn runterlassen. Das konnten sie. Das war ihre Aufgabe. Stellt euch mal vor, sie wären mit dem Gelähmten dort ans Haus gekommen, hätten diese Menschenmasse gesehen und hätten gedacht, machen wir noch ein andermal. Vielleicht kommt Jesus ja noch mal hier hin. Oder komm, wir versuchen es hier am Wegrand, wenn er rauskommt. Im schlimmsten Fall wären diesem Mann nie die Sünden vergeben worden und er wäre nicht heil geworden. Er wäre auch nicht gesund geworden. Stellt euch mal vor, sie wären auf dem Dach angekommen und hätten sich dann überlegt, wie kommt das rüber, was wir hier machen? Ist das denn überhaupt korrekt? Wird das dem Hausbesitzer gefallen? Und sie hätten sich von diesen Gedanken irgendwie beeinflussen lassen. Ist es dann vielleicht nicht doch ein bisschen zu unangenehm für unseren Freund? All das wäre nicht passiert, wenn sie dort zurückgezogen hätten. Nein, die Freunde wussten, dass ihr Freund nur diese eine Chance hat. Und wenn sie ihn nicht zu Jesus bringen, dann bringt ihn keiner dadurch. Ist uns bewusst, dass viele Menschen in unserem Umfeld, aus unserer Familie, unseren Freunden, dass sie nur diese eine Chance haben. Ist uns das bewusst? Und vielleicht ist es unsere Aufgabe, diese Menschen zu Jesus zu führen und sie durchzutragen, durch die Menschenmassen, aufs Dach zu schleppen und das Dach abzureißen und diesen Menschen vor Jesus hinzulegen. Wisst ihr, eins sollten wir wissen, wir dürfen es wissen, wenn wir Menschen zu Jesus führen, dann werden wir immer, wirklich immer auf Widerstand stoßen. Aber wisst ihr, das Gute daran ist, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn die Freunde ins Nachbarhaus reingegangen wären, sie hätten einfach reingehen können, es wäre nichts passiert. Nur Jesus war nicht da. Sie mussten diese Anstrengung auf sich nehmen, um wirklich zu Jesus zu kommen. Das Zweite, was ich mich persönlich immer wieder frage und was mich auch anspricht, ist die Frage, ob ich ein Lastenträger bin für meine Freunde und für Geschwister aus der Gemeinde. Sind die Sorgen, die Probleme der Menschen aus meinem Umfeld wirklich eine Last für mich, die ich auch mit zu Jesus trage? Und wenn du dir jetzt die gleiche Frage stellst und nicht wirklich weißt, welche Sorgen und die Menschen um dich herum haben, dann ist das leider nicht der Fall bei dir. Bei mir auch nicht. Wenn ich nicht weiß, welche Last der andere hat, dann trage ich seine Last nicht. Wenn man eine Last mit sich herumträgt, dann vergisst man das nicht. Man merkt diese Last in jedem Moment. Wisst ihr, ich musste mich an eine etwas lustige Situation aus, aus meiner Vergangenheit erinnern. Und zwar ging es um eine Kinderfreizeit. Das Thema war Ägypten, glaube ich. Und das Eröffnungsteam hatte mich dazu auserkoren, den Pharao zu spielen. So, und das Eröffnungsteam hatte auch vier arme Kerle dazu auserkoren, diesen Pharao auf einer Trage aus dem Wald zu tragen. Also wurde eine Trage angefertigt aus Stahl, mit einem Stuhl wurde drauf geschweißt. Das waren so Viereckrohre, die aber aufgrund vermutlich der Konstruktion waren, die so wie eine Raute angeordnet. Also habe ich mich als Pharao verkleidet auf diesen Stuhl gesetzt und habe zugesehen, wie diese vier Jungs erstmal versucht haben, mich hochzukriegen und sich dann diese Stange so ungünstig in die Schulter. Und ich sage, das war auch für mich keine angenehme Tour. Wisst ihr, weil ich glaube, ich habe auf diesem Gang da aus dem Wald wirklich ein paar Kilos verloren, weil ich wirklich Schiss hatte, dass sie mich fallen lassen. Es war eine unfassbare Last. Aufgeteilt auf jeden pro Kopf ist das Gewicht nicht so gewesen, dass sie es nicht tragen könnten. Ich glaube, es waren, die Leute wissen es heute noch, die mich getragen haben, wie weh das tat. Nur das Problem war, dass zwei, die größten Träger nicht auf einer Seite standen, sondern sie standen sich gegenüber. Und die hatten gefühlt, die ganze Last zu tragen und die anderen waren auf der anderen Seite und ich war oben am Balancieren. Aber eins wissen die Leute bis heute, es war unfassbar schwer, mich dort rauszutragen auf dieser Trage. Würde Jesus heute auch meinen Glauben sehen, wenn er auf das guckt, was ich mache, so wie er es bei den Freunden gemacht hat? Sieht Jesus meinen Glauben in meinem Handeln? Ist mein Glaube durch mein Handeln erkennbar? Ich weiß nicht, was dich heute angesprochen hat, aber ich hoffe, dass das, was dich angesprochen hat, dich auch verändert, dass es dich wieder oder vielleicht sogar ganz neu in eine Beziehung zu Gott bringt und dass du heute vielleicht auch herausgefordert bist, in deinem Leben Dinge zu überdenken. Vielleicht bist du auch heute wieder dazu ermutigt worden, das hoffe ich auch, die Lasten, die du vielleicht gerade abgelegt hast, wieder aufzunehmen. Dass du ermutigt bist, wirklich die Lasten für deine Mitgeschwister mitzutragen. Und vielleicht bist du aber auch hier und stellst fest, Mensch, eigentlich bin ich jemand, der gelähmt ist. Und ich merke eigentlich, dass ich jetzt mit meiner Last vor Jesus Christus bin und diese Last einfach ablegen sollte. Dann wünsche ich dir auch heute, dass du nicht nach Hause gehst, sondern dass du das Gespräch suchst und dass du wirklich Frieden findest. Gott segne uns im Nachdenken. Amen. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Lass uns bitte dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich danke dir dafür, dass du so groß bist. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie du uns in deinem Wort begegnest, Herr. Du bist so vielseitig. Du gehst auf jeden ein, du gehst auf unsere Nöte ein. Und so dürfen wir auch heute wissen, dass du uns ganz genau kennst. An jeden, der hier ist. Du weißt, was wir für Lasten haben. Du weißt, was wir für Lasten tragen. Aber du weißt auch, ob wir vielleicht entmutigt sind, weil wir nicht durch diese Menschenmenge durchkommen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du einem jedem wirklich das gibst, was er braucht. Hilf uns, die Lasten weiter mutig zu dir zu tragen. Hilf uns, unseren Mitmenschen beim Tragen zu helfen, sodass sie unter der Last nicht zusammenbrechen. Aber hilf uns und schenk uns auch die Erkenntnis, dass wenn es Dinge in unserem Leben gibt, wo wir vielleicht als Gelähmte auf dieser Liege sind, dass wir uns dann auch wirklich zu dir tragen lassen. Und diese Last bei dir loswerden. Darum bitte ich dich. Amen.